Decode the Bus.
Je mehr Verantwortung man hat und je mehr Leute man führt, desto weniger kann man eigentlich Micromanagement machen. Man glaubt an den Standort, weil er ist international, er ist am Flughafen, es ist eine Art ein Tor zu Zürich. Unsere grossen Konkurrenten hier vor Ort sind Globus, PKZ und Grieder. Das klassische Warenhaus, wo man einfach nur geht, Ware kaufen, ist sicher vorbei.
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus. Wir sind hier mit dem Podcast direkt vor dem Warenhaus Jelmoli. Mit mir im Podcast ist heute Cecil Moser, eine Frau mit viel Drive und Erfahrung im Textilbusiness, aber auch im PR-Business. Sie ist jetzt Marketingleiterin von Jelmoli. Ich will herausfinden, wie eine Strategie von einem Premium-Warenhaus in der heutigen Zeit aussieht, was es mit dem Green Act auf sich hat und wie man einen Luxusbrand am Hyperconnected Customer schmackhaft macht. Cecil, schön bist du da.
Vielen Dank. Danke vielmals für die Einladung. Mich sehr gefreut, dass ich da sein
darf. Du bist seit rund eineinhalb Jahren Marketingleiterin bei Jelmoli. Was hast du als erstes verändert, wo du deinen Job angetreten hast?
Verändert, ja. Ich glaube, wir sind allgemein seit zwei Jahren in einem sehr starken Umbruch, seit auch unsere neue CEO Nina Müller da ist. Ich habe also schon etwas übernommen, was schon stark in der Veränderung war. Aber ich glaube, sicher auch gerade so ein bisschen Teamführung, wie man mit den Leuten umgeht. Ich glaube sehr fest an Empowerment, dass man den Leuten auch das Vertrauen muss geben, dass sie auch können ausprobieren können. Und habe ein super tolles Team dürfen übernehmen und habe dann dort eigentlich auch probiert, das möglichst gerade so umzusetzen und zu leben. Genau.
Wie gross ist dein Team, das du führst?
Wir sind 13 Leute, machen eigentlich fast alles in-house, haben früher auch Sachen ausgelagert gehabt, aber jetzt so bei der Grösse, die wir haben, haben wir einfach gemerkt, dass es eigentlich am effizientesten ist und auch meistens am besten klappt, wenn man es in-house macht. Also sprich jetzt auch PR oder Magazin oder so, ist mal noch extern gewesen und mittlerweile machen wir eigentlich fast alles in-house und funktioniert gut soweit.
Also eigentlich von der Konzeption zu der Produktion bis zur Distribution machen wir alles in-house?
Ja, also was wir natürlich schon haben, wenn wir jetzt wirklich Awareness-Kampagnen oder so machen, dann arbeiten wir mit Agenturen. Wir haben letztes Jahr mit dem Studio Tom Pfister etwas gemacht, jetzt gerade mit Campbell & Jones. Dort suchen wir dann natürlich schon Partner, auch gerade fürs Kreativen oder Shooting beim Magazin und so. Aber sonst eigentlich wirklich, wie du jetzt beschrieben hast, probieren wir möglichst alles in-house zu machen.
Jetzt gerade eure Branche hat spezielle, schwierige Monate und Jahre hinter sich. Du hast jetzt gerade auch in dieser Zeit eigentlich deinen Job gestartet als Marketingleiterin bei Jelmoli. Wie fühlt es sich jetzt an, wo alle Massnahmen wegfallen?
Ja, ich glaube, was jetzt alle natürlich wahnsinnig beschäftigt, die Massnahmen sind gefallen und gleichzeitig sind wir konfrontiert mit dem Krieg. Etwas, wo man natürlich, wo niemand damit gerechnet hat und wo nochmal eine andere Dimension, ein anderes Ausmaß hat. Also ich glaube, das ist jetzt fast noch herausfordernder, auch etwas, wo wir jetzt noch mehr spüren im Betrieb, in allen Themen eigentlich. Und ich muss sagen, als ich vor zweieinhalb Jahren bei Jelmoli gestartet habe, ich glaube, vier Monate ist es gegangen, bis Corona angefangen hat und der Lockdown. Also ich könnte Jelmoli eigentlich nur in diesem Zustand. Und ich glaube, das ist irgendwo durch vielleicht auch ein Vorteil. Und ich glaube auch, dass es nie mehr so ein Back to Normal wird geben. Also ich glaube, der Ausnahmezustand, der wird bleiben. Es werden neue Themen kommen, eben auch mit dem Klima und so. Also ich glaube, man muss sich wie das gewöhnen, dass es einfach sehr herausfordernd wird bleiben.
Also jetzt ganz speziell der Krieg, was hat der für einen Einfluss auf euer Business?
Ja, ich glaube, man spürt es ja bei sich selber, oder? Und ich glaube, die kann man gut ansetzen. Also es ist eine gewisse Angst drum, es ist eine Unsicherheit drum. Wir sind mit Teuerungen konfrontiert, Benzin, all diese Themen. Und ja, ich glaube einfach, dass man sich halt nochmal bewusster mit Themen auseinandersetzt. Wie gebe ich mein Geld aus? Wo gebe ich es aus? Also ich glaube, es wird einfach noch wichtiger auch, sich richtig zu positionieren, richtig zu kommunizieren, sensibel zu kommunizieren, mit den Kunden im Austausch zu sein, was sie wirklich wollen, was sie brauchen. Also ich glaube, es wird noch herausfordernder und einfach muss, glaube ich, noch mehr den Austausch fördern, um wirklich wissen und neu am Kunden zu sein. Oder,
auch agiler sein, oder?
Absolut, ja.
Wie haben sich dann so die Umsatzzahlen entwickelt in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube, es ist wie überall im Retail, es geht hinter runter als rauf, aber natürlich, ja, also ich glaube, ich und wie auch alle jetzt bei Miel Muli, wir glauben natürlich weiterhin ganz fest an stationären Handel. Er verändert sich sicher, es gibt Themen wie eben, dass man vielleicht, dass es teilweise mehr einen Showroom-Charakter auch kann haben, wir haben viele Pop-ups im Haus, jetzt beispielsweise gerade etwas mit Samsung gehabt oder so, das verändert sich, denke ich, und ich glaube, dort ist es einfach wichtig, dass man auch offen ist und mitdenkt und weitergeht. Das klassische Warenhaus, wo man einfach nur geht, Ware kaufen, ist sicher vorbei. Also das ist etwas, was wir uns auch auf die Agenda geschrieben haben, dass wir auch wollen, so ein Begegnungsort sein, dass wir wollen, Themen mitgestalten, ja, auch einen Raum. Ich meine, wir haben hier 24'000 Quadratmeter an der Bahnhofstrasse. Das ist ein riesiger Luxus, wahnsinnig spannend. Man kann ganz viel machen. Wir haben ganz viele tolle Partner und Partnerinnen im Haus und ich glaube, man muss es als positive Herausforderung sehen. Genau.
Eben, du kommst ja ursprünglich aus der PR, bist auch bei Galida gewesen, vor Miel Muli. Dann haben wir auch zuerst da im PR eingestiegen und nachher zur Marketingleiterin geworden. Wie hast du können profitieren von deiner PR-Erfahrung?
Ja, ich glaube, also ich merke es jetzt auch, als ich eben die Marketingleitung habe. PR ist etwas, das wahnsinnig unterschätzt wird von den Leuten. Es ist ein bisschen abstrakt. Wann komme ich mit was in die Medien? Das sind so, eigentlich für uns Leute von der Branche, sind klare Mechanismen, man weiss das. Aber ich glaube, es ist manchmal noch schwierig zu verstehen und auch den Wert, den das dann hat. Oder? Also man argumentiert ja dann mit den Anzeigen-Äquivalenzwert und das ist enorm. Oder? Und wir merken das immer, wenn wir zeitgeistige Themen haben, jetzt eben auch der Green Act, du hast es am Anfang schon angesprochen, alles so geschichtet, das ist medial relevant und dann wird man auch aufgegriffen. Und nur weil man eine neue Kampagne hat oder ein neues Schaufenster, das interessiert die Medien nicht. Und ich glaube, so das Verständnis, das ich halt wie mitgebracht habe durch die Erfahrung vorne, das hat sicher geholfen, auch für das Gesamtmarketingverständnis. Was ist relevant, was interessiert die Leute, die Presse, Kunden. Also insofern ist es sicher ein gutes Rucksäckchen, das ich hier mitbringen konnte.
Das heisst, für euch ist eigentlich wirklich auch die klassische PR wirklich noch relevant?
Ja, absolut. Also ich habe eine PR-Managerin im Team, die macht das Vollzeit. Die ist auch sehr beschäftigt. Wir haben viele Anfragen. Wir haben Fachpresseanfragen, Interviewanfragen, die unsere CEO betreffen, aber natürlich eben auch thematische Anfragen. Ich denke gerade, das Retail-Business, auch die Bahnhofstrasse, sind halt immer noch so Brennpunktthemen, die sehr interessieren. Auch jetzt mit Corona, all diese Sachen. Wir tun aber auch aktiv natürlich PR betreiben, also sprich Medienmitteilungen verschicken, die Kontakte zu den Journalisten pflegen. Also es ist definitiv immer noch ein Pfeiler, den wir im Marketing draufsetzen. Ja.
Was setzen Sie sonst für Nägel oder eben Pfeiler quasi im Marketing?
Ja, ich glaube, es ist heute wahnsinnig vielfältig und auch sehr spannend geworden, aber auch also challenging. Man hat so viele Kanäle, die man muss bedienen muss. Wir haben beispielsweise letztes Jahr haben wir mit TikTok gestartet, weil wir haben mit Spotlight haben wir eine Fläche bei uns, die wirklich sich sehr auch an jüngere Leute richtet. Gen Z, Generation Alpha, also da ist man natürlich nochmal mit ganz neuen Shoppingbedürfnissen auch konfrontiert und die muss man ernst nehmen. Darum eben auch dann zum Beispiel der Start mit TikTok, das machen wir jetzt bewusst mit unseren Lernenden, weil ja, das muss aus den Zielgruppen rauskommen, oder wir 30+, wir sind zu alt für das, das funktioniert dann nicht. Ja, und sonst sicher etwas, wo ich jetzt glaube, wo effektiv die Zeit ist vorbei, wo man einfach irgendwo ein Logo hin tun kann. Also das braucht es nach wie vor auch, aber was wir sehr stark daran glauben und auf dem wir auch aufgebaut sind, Partnerschaften, Kollaborationen, wo auch gar nicht immer Geld muss fliessen. Klar, manchmal ist es nötig, aber wo man wirklich kann schauen kann, wie kann man voneinander profitieren, wo hat man Zielgruppenüberschneidungen, wie kann man zusammen tolle neue Projekte aufgleisen und auf die Beine stellen. Und das sind jetzt letztes Jahr schon ganz viele schöne Sachen entstanden und sind wir auch weiterhin dran, das voranzutreiben.
Wie wichtig sind denn für euch eben die jüngeren Generationen, Generation Z, Gen Alpha, aber auch vielleicht die jüngere Millennials? Was macht ihr dafür jetzt außerhalb von TikTok?
Also ich glaube, die sind ganz, ganz wichtig. Die muss man auch ernst nehmen. Es ist klar, die Kunden, die momentan bei uns noch den grossen Umsatz machen, die sind deutlich älter. Das ist eine gesetztere Kundschaft. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wahnsinnig wichtig, auch neue Zielgruppen anzusprechen, abzuholen, ins Haus können zu holen. Eben jetzt mit dieser speziellen Fläche im Spotlight ist ein Muss, oder? Weil das richtet sich dann auch wirklich an jüngere Leute. Ja, und wir sind eigentlich... Also, ich denke, dort ist es auch wichtig, dass man mit dieser Zielgruppe redet, dass man eben die Bedürfnisse abholt. Wir sind jetzt auch uns als Metaverse zum Beispiel am Hintasten. Wir haben dort ein Projekt jetzt mit der Textilfachschule und mit Team, wo wir gestartet haben, das dann im Juni live geht. Ja, also ich glaube, dort ist auch oft, man muss es ausprobieren, oder? Es sind neue Themen, man kann nicht auf wahnsinnige Erfahrungswerte zurückgreifen und entsprechend braucht es halt vielleicht am Anfang ein bisschen Mut, aber ich glaube, das ist etwas, wo sich auszahlt.
Also hast du das Gefühl, dass die digitale Transformation euch wirklich immer mehr ins Metaverse hineintreibt? Oder ist es jetzt einfach mal ein Versuch?
Also das ist jetzt mal ein Versuch. Ich glaube, wo es genau hinführt, ist momentan noch schwierig abzuschätzen. Da hat, glaube ich, niemand eine ganz konkrete Antwort drauf. Ich habe mich jetzt selber intensiv mit dem Thema befasst in den letzten Wochen. Eben auch, weil wir jetzt gefunden haben, wir wollen etwas machen, wir wollen etwas ausprobieren. Ich denke, es ist wie mit all diesen digitalen Kanälen. Es gibt immer die Kulturpessimisten, die am Anfang finden, oh nein, und das ist nicht. Ich glaube, es ist immer wichtig, so Sachen ernst zu nehmen, sich auch mit dem auseinanderzusetzen, das Positive und die Chancen an dem zu sehen. Also ich finde es jetzt ein wahnsinnig spannendes Thema, auch dann mit dem Web 3.0, Blockchains, ja, all die Themen, die da mit sich gehen. Ich bin mir dem auch nicht so bewusst gewesen, aber ich glaube, das sind Themen, die sehr, sehr relevant sind und auch nicht mehr weggehen werden.
Mhm. Mir ist aufgefallen, dass, wenn ich auf Social Media gegangen bin, habt ihr euch eigentlich immer betitelt als Warenhaus im Premium-Bereich an der Bahnhofstrasse und im Circle. Aber ihr seid ja nicht nur ein Warenhaus im klassischen Sinn, sondern ihr seid ja auch ein Online-Anbieter, oder?
Ja, genau.
Ist das bewusst so gehalten in der Kommunikation? Oder, also, dass man das eigentlich so klar gegen raus trägt? Oder was sind da genau Gedanken dahinter?
Ja, also muss mir das mal ganz genau anschauen, was dort steht. Okay. Nein, also wie du sagst, natürlich, das Online ist ganz, ganz wichtig auch. Jelmuli.ch, unser Online-Store, wo wir vor einem Jahr gelauncht haben, wo wir jetzt dieses Jahr auch Vollsortiment werden haben. Wir sind dort effektiv noch ein bisschen, sag jetzt, im Aufbau, haben dort auch ein bisschen teilweise, ja, Sachen vielleicht ein bisschen zu spät angegangen hatte. Man hat ja mal früher nicht an das geglaubt. Es gibt ja noch den Jelmuli-Shop. Man hat das verkauft gehabt. Das hat eine lange Historie bei uns, aber um aufs Heute und Jetzt zurückzukommen, also definitiv natürlich auch ein wichtiger Bereich, jetzt mit Corona noch mal viel wichtiger geworden, wo wir auch stark darauf setzen und am Ausbauen sind. Und eben, man bezeichnet sich ja dann als sogenanntes Omnichannel-Warenhaus, wo eben eigentlich all die Kanäle dann miteinander verknüpft und verbindet.
Aber wie relevant ist E-Commerce für euch? Also jetzt in Prozent, reden wir da von einem ganz kleinen Prozentanteil oder ist es hochrelevant?
Also momentan sicher schon noch von einem ganz kleinen Anteil, der soll aber ganz klar gesteigert werden. Eben darum jetzt auch das Vollsortiment, wo wir dann eigentlich plus minus alle Artikel, die im Haus vorhanden sind, auch möchten online abbilden. Es ist sicher schon so, dass wir, ja, dass unser Hauptgeschäft wird da der Store an der Bahnhofstrasse bleiben, einfach nur schon durch die Grösse, bis man das online kann, sage ich jetzt mal, ja, kompensieren, wettmachen, würde sehr lange gehen und es gibt natürlich schon wahnsinnig viel Konkurrenz, auch aus dem Ausland, wo man da hat, aber ist sicher ein Geschäftszweig, wo wir jetzt auch stark daran arbeiten sind, ja.
Jetzt sind ihr ja auch beim Circle und ich habe dann wieso mir überlegt, es gibt unzählige Möglichkeiten, in der Schweiz neu mit präsent zu sein, vor Ort. Und ihr habt aber den Circle ausgewählt. Was sind da die Gedanken dazu?
Ja, das war alles noch ein bisschen vor meiner Zeit. Aber ich glaube, man glaubt an den Standort, weil er ist international, er ist am Flughafen, es ist eine Art ein Tor zu Zürich. Also ich glaube, für uns war es ausschlaggebend, wir haben ja auch unser Fokus ist auf Zürich. Oder? Wir sagen auch, dass Zürcherisch ist uns sehr wichtig. Und jetzt irgendwie Stores in anderen Städten wieder aufmachen, hat es mal gegeben. Das steht sicher nicht zur Debatte. Und ich glaube, das war wie so etwas gewesen. Man konnte expandieren, aber es war irgendwie hier in der Region. Und ja, ich glaube, das Spannungsfeld vom Flughafen, von dieser Bürolandschaft dort und natürlich auch den Leuten, die dort rundherum wohnen, das war dann so der ausschlaggebende Punkt, um die Läden aufzumachen.
Du hast es jetzt auch schon erwähnt, das Metaverse könnte relevant sein, das Erlebnis, aber auch vor Ort anders gestalten, dass es eben nicht einfach nur ein reines Warenhaus ist, sondern eine Experience. Wie verändert sich der Markt sonst noch? Also was hast du so das Gefühl, in welche Richtung entwickelt sich es und was wird in der Zukunft auch wichtig sein?
Also ich glaube, neben diesen digitalen Themen ist sicher schon die Nachhaltigkeit. Wir haben letztes Jahr gestartet mit dem Green Act, das ist der Name von unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Haben das jetzt auch in unserer Strategie verankert, haben jetzt Ziel ausgearbeitet. Wir haben jetzt gerade letzten Monat uns intensiv dem Thema gewidmet. Wir haben letzten Samstag den Green Act Day bei uns im Haus gehabt, wo dann über 30 Lieferanten, Lieferantinnen vor Ort gewesen sind und ihre Bemühungen gezeigt haben. Einfach auch zum Awareness schaffen bei den Kunden. Wir haben ambitionierte Ziele, also wir wollen 2040 klimaneutral sein, wir wollen 25% von unserem Sortiment auf nachhaltige Produkte umgestellt haben. Ich glaube, das sind Sachen, die wirklich relevant sind, dass man die ernst nimmt, dass man dann auch eben konkrete Ziele kommuniziert und sicher Erwartungen, die gerade die nachkommenden Konsumenten, also jüngere Konsumentinnen und Konsumenten, ganz klar haben. Und das finde ich auch gut, dass die dort vielleicht ein bisschen radikaler noch sind als wir. Ich glaube, das braucht es heutzutage.
Genau, wir haben ja immer wieder grössere Kampagnen, zum Beispiel Reclaim the Streets. Und jetzt, die aktuelle Kampagne, ist ja der sogenannte Green Act. Oder in der Kampagne kommt der Green Act vor,
genau,
oder?
Ja.
Und wo zum Beispiel auch Karin Fleischmann ein Aushängeschild dazu ist. Aber ja nicht nur für den Green Act, es ist ja allgemein für den Moli.
Genau.
Der Green Act. Ihr seid ein Premium-Anbieter, es geht auch um Luxus. Wie gut kann man das verknüpfen? Also ein Nachhaltigkeitsziel mit Luxusangebot?
Also es ist natürlich ein Thema, das wir ganz fest sowieso nur im Austausch mit unseren Lieferantinnen und Lieferanten können, machen, gestalten und auch vorantreiben. Also wir können nur so gut sein wie sie, beziehungsweise wir müssen unseren Teil machen und sie ihren. Und ich glaube, da ist ja wirklich jetzt das Glück, dass heutzutage fast alle Marken an dem Thema dran sind. Also wir merken das wirklich jetzt auch in den Gesprächen mit den Lieferanten, die sind da wahnsinnig dran. Ich glaube, es ist bei allen sehr hoch auf der Agenda. Eben so entstehen tolle Projekte, jetzt auch der Green Egg Day. Wir haben das erste Mal gemacht, wir haben nicht gewusst, wie der Rücklauf wird sein. Am Anfang haben wir gedacht, vielleicht 2-3 Marken machen etwas. Nachher eben am Schluss sind es über 30 gewesen. Ich glaube wirklich, jetzt auch im Premium-Bereich, die Marken haben es eben auf der Agenda sind dran. Und ich glaube, was ja per se schon, wenn Sachen teurer sind, dann steht es eh schon für einen gewissen bewussteren Konsum. Oder? Wenn eine Hose 20 Franken ist, muss man sich das weniger überlegen, weder wenn sie 300 ist. Und es ist klar, wir bewegen uns auch in einem Sortiment oder in einem Bereich. Das ist nicht für alle erreichbar, das sind wir uns völlig bewusst. Aber ich glaube, umso mehr hat man auch Verantwortung.
Also beim Green Act hat es mich gerade noch interessiert, das sind ja echte Ziele, die ihr eigentlich habt. Das ist eigentlich wirklich so eine Mission von euch. Ihr nutzt es aber auch als Kampagne. Kann das auch eine Gefahr sein?
Ja, es könnte sicher eine Gefahr sein. Ich glaube, es wäre dann eine Gefahr, wenn man eine Kampagne macht und kein Ziel dahinter hat. Also ich glaube, eben bei dem Nachhaltigkeitsthema, dass der Vorwurf Greenwashing kommt ja dann sehr schnell. Und ich glaube, den kann man dann berechtigterweise bringen, wenn keine Ziele dahinter sind. Und bewusst ist jetzt, haben wir jetzt auch gewartet mit so einer Kampagne, bis wir die Ziele haben. Und ich glaube jetzt so, wir sehen das, eben der verlängerte Arm, jetzt auch mit der Karen, die Zusammenarbeit, sie ist unsere Ambassadorin, oder jetzt auch die Kampagne, die wir gemacht haben, halt schon dann zum Awareness schaffen, weil das Thema, wenn wir das im Kämmerli bearbeiten, ist das gut, aber das muss nach außen getragen werden und eben, wir wollen auch neue Zielgruppen mit dem erreichen und darum so in Kombination, glaube ich, ist das eigentlich sehr jetzt positiv über die Bühne gegangen.
Genau. Welches ist denn so euer Marktumfeld? Welches sind eure Konkurrenten?
Also ist klar, jetzt unsere grossen Konkurrenten da vor Ort sind Globus, PKZ und Grieder. Im Online-Bereich gibt es sicher noch andere, wie jetzt der Bräuninger, der ja auch in der Schweiz sehr aktiv ist. Auch Zalando natürlich, MyTheresa, so Geschichten. Also es gibt da sicher einiges an Konkurrenz. Wir haben jetzt aber auch sehr stark eben an unserer DNA geschaffen. Wir haben letztes Jahr Purpose, Vision entwickelt, sind das jetzt auch immer wieder am Ausrollen im Unternehmen. Also ich glaube, wenn man da so ja, auch sich unterscheidet und selbstbewusst sich eine eigene Identität schafft, mag es das auch sehr gut verleiden mit so einem Konkurrenzumfeld.
Also dann sind es eigentlich wirklich vor allem auch die Vor-Ort-Standorte und nicht zwingend die Online-Anbieter. Also die Online-Anbieter sind wie für alle Konkurrenten, aber die Vor-Ort-Standorte sind eigentlich die grössten Konkurrenten.
Ja, ich denke jetzt für uns schon, weil natürlich auch der Online-Anteil eben noch so klein ist. Aber klar, eben, es vermischt sich ja auch, wie du jetzt gesagt hast, gewisse Leute kaufen ja vielleicht dann auch bei irgendeinem so einem Online-Anbieter anstatt bei stationär. Also man muss es ja immer gesamthaft sehen. Insofern sicher alles Konkurrent, aber ich denke schon, die anderen gewichten wir noch mehr. Oder, ja.
Jetzt, ihr wollt euch ja auch rausheben. Ihr wollt als Premium-Anbieter sicher auch ahead of the curve sein, frühzeitig auch Trends erkennen. Wie geht ihr da vor?
Ja, also ich glaube eben, das eine ist sicher auch, dass jetzt auf mich persönlich vielleicht auch bezogen, ich schon immer eine grosse Leidenschaft gewesen von mir. Ich habe populäre Kulturen studiert. Ich habe schon immer mich für die Phänomene, für Trends, für Popkultur, Zeitgeist, wie entsteht das, das ist immer schon ein Faszinosum gewesen von mir. Das ist, ja, nach wie vor so. Und dann das andere sind so die, ich sage jetzt, klassischen Plattformen wie WGSN. Wir gehen an Trendtagungen, Netflix sicher auch immer ein Thema. Wir tun uns im Team austauschen. Mhm. Also ich glaube, das sind dann so die anderen Plattformen.
Also da gibt es nicht irgendwie ein spezifisches, weißt du, keine Ahnung, ein Trendbarometer oder irgendein Tool, wo man so versucht, damit zu arbeiten, dass man möglichst schnell die neuesten Trends hat. Ist das mehr beim Fashion, also beim Brand selber, wo das...
Nein, schon auch bei uns. Ja. Also ich glaube, gerade das WGSN ist sicher eine Plattform, die unserem Unternehmen also vor allen Bereichen stark genutzt
wird. Kannst du sagen, was WGSN ist?
WGSN ist eine Trendplattform. Also das sind wirklich Forscherinnen und Forscher, die sich nur mit Trends beschäftigen und das dann auch wissenschaftlich untermauern. Also eben, warum wird es die Nachhaltigkeit wichtiger oder Body Positivity, alles so Geschichten. Und da gibt es für jeden Bereich. Also da kannst du von Beauty über Fashion, über Marketing, das ist sehr breit aufgestellt. Oder es gibt ja auch noch da die Edelkarte oder so, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Genau.
Okay. Haben Sie auch mal eine Kampagne gemacht oder etwas im Marketing, das überhaupt nicht funktioniert hat, so eine Art Marketing-Fail?
Ja, du fragst mich jetzt etwas, hat es sicher schon gegeben. Wir machen so viel. Nein, eben wie gesagt, mache es jetzt seit eineinhalb Jahren. Es hat sicher auch schon Aktionen gegeben, wo man gemerkt hat, die nicht funktioniert haben. Partnerschaften, man tut ja dann viel auch so Bonus machen, wo man den Rücklauf kann messen und so. Meistens versucht man dann zu schauen, was ist es gelegen. Probiert es vielleicht nochmal, aber auf eine andere Art. Und wenn es dann immer noch nicht gut ist, dann ja.
So trial and error.
Genau.
Noch schnell zu einem anderen Engagement von dir. Du bist Mitgründerin von Fempop. Ich habe mir vorher kurz die Beschreibung von Fempop rausgeschrieben. Das Online-Magazin für weltoffenen, modernen und positiven Feminismus für alle Feministinnen, aufgeklärten Boys und nasty Girls.
Ja, das ist wirklich ein Herzensprojekt, ein Hobby. Seit über 5 Jahren gegründet gehabt, damals mit der Rahel, mit einer guten Freundin von mir. Und immer noch, ja, wir sind immer noch sehr passioniert für das Projekt. Ja, es ist ein bisschen daraus entstanden, weil wir wie gefunden haben, die Art und Weise, wie wir eigentlich möchten, feministische Themen den Leuten näher bringen, die existiert wie noch nicht. Also wir haben wie uns nicht repräsentiert gefühlt in dem, was auf dem Markt rum ist. Und haben gefunden, gut, dann probieren wir etwas Eigenes aus. Und so haben wir dann eigentlich Fempop gestartet. Das Wort verbindet Feminismus und Popkultur. Weil wir glauben wirklich, bei all diesen Themen, bei der Nachhaltigkeit ist es genau das Gleiche. Man muss Massen erreichen, oder? Wenn man irgendwo in einem elitären oder komischen Eckchen etwas kramschelt, das ist natürlich wichtig, um auch die Thesen können entwickeln und alles. Aber nachher muss es nach Hause gedreht werden. Und ja, das ist so ein bisschen der Gedanke in der Fempop gewesen, auch eine Plattform zu sein für junge Leute, zum Schreiben, zum sich ausdrücken. Und es hat sich jetzt wahnsinnig schön entwickelt. Immer mehr Leute, die auf uns zukommen, die etwas schreiben wollen. Wir haben auch schon Anlässe und Events gemacht. Also ich glaube, es ist wirklich so eine Community entstanden und ja, macht nach wie vor ganz viel Freude. Ja.
Genau, also ich ermutige alle, die zuhören, mal online zu gehen und euch das anzuschauen. Ist wirklich eine coole Geschichte. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag von dir aus? Was sind so deine Tasks, die du den ganzen Tag machst? Ist es mehr konzeptionell, kreativ, Führungsthemen?
Ja, in der Regel eigentlich Meetings von morgen um 9 bis um 6 und zwischendrin noch ein bisschen Mails beantworten. Nein, also ich glaube eben, wie du jetzt gesagt hast, das sind verschiedene Felder. Das ist einerseits natürlich konzeptuell, kreativ, auch viel im Austausch mit anderen Teams, mit dem Einkauf, mit dem Visual Merchandising. Dann natürlich auch das Team führen. Also das, ich finde, das ist etwas sehr Wichtiges. Das habe ich unterschätzt gehabt. Dann muss man auch viel Zeit einräumen. Das ist Arbeit, also wichtige Arbeit, dass es nachher auch funktioniert. Ja, und sonst, ich glaube, eben, es ist so abwechslungsreich bei uns, es ist eigentlich kein Tag wie der andere, also wirklich sehr spannend und auch sehr tolle Leute, wo ich da mit nicht arbeiten darf. Ja.
Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass du für Empowerment einstehst und das wichtig findest und auch deinen Leuten diese Art von Führung eigentlich zukommen lassen. Kannst du etwas zu dem sagen? Was bedeutet das für dich, die Leute zu empoweren?
Ja, ich glaube, je mehr Verantwortung man hat und je mehr Leute man führt, desto weniger kann man eigentlich Micromanagement machen oder sollte in meinen Augen weniger Micromanagement machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Fachkompetenzen respektiert, dass man die auch annimmt und das positiv erachtet. Ich glaube, nur so kann nachher auch eigentlich das beste Resultat entstehen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, wo Leute in meinem Team besser können als ich. Und für mich bedeutet das eigentlich, dass ich dann dem Raum gebe, um mir das auch anhören und mich mit diesen Leuten austauschen und mich dann möglichst auch noch meinen anderen Aufgaben kann widmen und ihnen eigentlich das Vertrauen geben, dass sie die Sachen, für die sie angestellt sind, gut machen. Und genau.
So eine moderne Führung.
Ich hoffe es doch, ja.
Jetzt, du hast doch schon ein bisschen Karriere hinter dir. Gibt es Menschen, die dich speziell beeinflusst haben, wo du viel gelernt hast auf deinem Weg? Wenn ja, wer war das?
Ja, es ist wirklich lustig. Ich habe eigentlich wirklich immer Chefinnen gehabt. Ich bin immer unter weiblicher Führung gewesen. Das ist aber jetzt überhaupt nicht bewusst so gewesen. Aber ich glaube, es sagt gleichzeitig auch etwas über mich aus. Und ich habe eigentlich viele Frauen gehabt, also auch Männer, aber jetzt natürlich oft ist es die Person, die einem führt, oder? Ich habe beispielsweise auch mal bei der Eliane Bachenheimer in der PR-Agentur geschafft. Mhm. Sie ist ein Urgestein in der PR-Branche. Sie hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das hat mich auch geprägt. Ich glaube, was die Frau, wenn man das noch im zeitlichen Kontext anschaut, auf die Beine gestellt hat, ist enorm. Und jetzt sicher auch da bei Miel Moli Nina Müller, die ja in dem Sinne auch mir das Vertrauen entgegengebracht hat, mir auch jetzt doch in eher noch jungen Jahren die Position gegeben hat und ja, denke auch, das Unternehmen nicht stark prägt und das sehr gut macht und ja, dafür sorgt, dass wir da eigentlich alle jeden Tag gerne arbeiten können.
Was hat dich so speziell beeindruckt? Also hast du gesagt, das ist wie hängen geblieben?
Ich glaube, etwas, was es braucht, dann irgendwann zum Weiterkommen, ist, dass man nicht auf alles und alle hört. Und ich glaube, das ist gerade etwas, was Frauen oft schwerer fällt. Das hat mit Sozialisierung zu tun, mit eben Gender-Themen und so. Und also ich glaube, so einen standfesten Mensch, aber trotzdem natürlich auch höflich und kritikfähig, wie jetzt Frau Bachenheimer, wir sagen immer noch Frau Bachenheimer.
Ja, noch oldschool. Aber ja, das sagt ja schon etwas aus.
Das sagt
oder?
Etwas ja. aus, sie hat ja. ihre Linie und sie zieht das durch. Mhm. Und ja, ich glaube, das hat mich beeindruckt und auch geprägt. Oder, ja.
Aber du bist schon per Du mit deinen Mitarbeitern.
Also wir haben tatsächlich auch erst letzten Herbst in Miel Moli Du-Kultur eingeführt.
Ah, wirklich?
Ja, also es ist schon, ich meine, wir werden nächstes Jahr 190 Jahre alt, das ist schon auch lang alles sehr, sehr hierarchisch gewesen. Da haben wir jetzt viel aufgebrochen, sind auch immer noch dran. Die Du-Kultur hat gerade in gewissen Bereichen schon auch für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt. Mhm. Ist nicht von allen gleich, sage jetzt, offen oder positiv angenommen worden, aber ich glaube, es war ein ganz wichtiger Schritt gewesen, um ja, den Schritt jetzt zu machen, um auch können, da zeitgemäss unterwegs sein.
Spannend. Es gibt wirklich immer noch Firmen, die so unterwegs sind und es funktioniert ja. Also es ist wirklich, gewisse Kulturen sind halt einfach noch anders, gewisse Arbeitskulturen.
Absolut, ja.
Was sind so deine persönlichen Ziele?
Ja, ich bin generell nicht so ein Mensch, der irgendwie so Karriere und jetzt dies und das, jenes. Mein persönliches Ziel ist eigentlich, dass ich immer an dem, was ich mache, Spass habe, Freude habe. Dass ich das mit Lust machen kann, mit Begeisterung. Ich glaube, auch nur dann kann man wirklich erfolgreich sein. Also da bin ich sehr eigentlich überzeugt davon. Und ja, schlussendlich, man verbringt so viel Zeit mit der Arbeit, auf der Arbeit, mit seinen Arbeitsgespenden. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man ein gutes Umfeld schafft, sowieso dann, wenn man noch Führungsverantwortung hat. Also dass man dort eigentlich ja, dafür sorgt, dass die Leute gerne kommen, dass sie wieder kommen wollen. Und ja, natürlich auch, wenn man Erfolg hat und sieht, dass das Projekt funktioniert, dann ist es sicher auch schön, dass das ist sicher auch so.
Was sind so aktuelle Themen, die jetzt bei euch noch kommen, wo den Leuten auch mitgeben willst, um zu sagen, hey, das ist ein Grund, in Jelmoli zu kommen?
Ja, es läuft ganz viel. Wir haben wieder ganz tolle Partnerschaften und Kooperationen, die anstehen. Wir haben wieder ein Pop-up mit Rockfair im Mai. Das ist zum Kleidermieten, ein Start-up aus Zürich. Haben wir schon mal zweimal letztes Jahr ein Pop-up gehabt. Also dort auch wieder so ein bisschen das Nachhaltigkeitsthema. Wir sind im Juni, werden wir die Flagge hissen, werden wir das Thema Diversity und die ganze Pride-Thematik auch wieder gross spielen. Sind dort auch im Austausch mit der Pride. Also möchten das wirklich auch ja, gehaltvoll untermauern und nicht einfach nur das Rainbow-Washing, wie man es ja dann auch sagt, betreiben. Ja, und sonst genau, sind ganz viele Projekte, die noch werden kommen.
Perfekt. Also im Jelmoli wird nicht green gewascht und auch nicht Rainbow-Washed, sondern da passieren wirklich nachhaltige Themen und eben auch Diversity-Themen. Dank der Cecil Moser, die hier Marketingleiterin ist, aber natürlich auch dank ganz vielen anderen Leuten, ihrem Team. Wir sind am Ende von dem Podcast von Decode the Bass mit der Cecil Moser. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Jim und Jim Podcast. Decode the Bass.